Western Unchained. Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen. Mit Jörg Brühmann und Sebastian Gerstl.
Howdy.
Howdy.
Hallo und herzlich willkommen an alle Cowboys und Cowgirls, an alle Gringos und Greenhorns, an alle Pilger und Pioniere, die sich hier in unser kleines Nest im Internet verirrt haben. Ich bin der Sibi.
Und ich bin der Jörg. Und ich hijacke das Intro an dieser Stelle mal ganz kurz. Ich habe nämlich eine Frage für dich, Sibi.
Oh, eine Frage. Bin ja mal gespannt.
Ich nenne dir jetzt mehrere Namen. Und zwar Carl Schurz, John Philip Sousa, Henry Kissinger, Adolphus Busch, George Westinghouse, John Denver und Sandra Bullock. Was haben diese Personen gemeinsam?
Das sind alles Amerikaner, die sich auf mindestens einen Deutschen in ihrer Verwandtschaft, in ihrer Vergangenheit zurückberufen können.
Das ist korrekt. Und zwar witzigerweise, diese ganze Liste besteht aus Menschen, die entweder in Deutschland geboren sind oder in erster oder zweiter Generation Deutsche sind. An dieser Stelle übrigens einfach, weil ich es skurril finde, John Denver heißt nämlich zum Beispiel mit bürgerlichem Namen Henry John Deutschendorf Jr.
Das Junior setzt dir quasi nochmal ein Tüpfelchen auf. Aber ja, vielleicht aus dieser Art des Intros könnt ihr es bereits entnehmen. Heute geht es über Deutsch-Amerikaner oder ganz speziell über deutsche Einwanderer im Wilden Westen. Oder generell deutsche Einwanderer. Wir werden da auch ein bisschen an die Ostküste kommen, aber generell, wie sie den Wilden Westen geprägt haben. Und nach einem Zensus aus dem Jahr 2024 geben 12% der US-amerikanischen Bevölkerung, also über 40 Millionen Amerikaner an, mindestens in einer Form deutschstämmig zu sein. Und 15,5 Millionen geben an, dass sie deutscher Abstammung sind. Also Amerikaner haben das ja gern so, ich bin schottisch-irischer Abstammung oder so, also ja. Da, wo sie halt immer so zurückführen, aus welcher Seite ihre Eltern eingewandert sind. Und also wie gesagt, 40 Millionen sagen, dass irgendwo so in der Vergangenheit mindestens eine Seite der Einwandererfamilie aus Deutschland gekommen ist. Und bei ungefähr 15,5 Millionen, die sagen, die ersten Mitglieder unserer Familie sind komplett aus Deutschland in die USA gekommen. Damit sind die Deutschen oder die Deutsch-Amerikaner eine der größten, von der Abstammung her gesehenen Bevölkerungsgruppen in den USA, also von der Einwandererseite her. Und lustigerweise überwiegend im amerikanischen Mittelwesten, also die größten Konzentrationen. Es gibt so ein paar an der Ostküste auch, aber Illinois, Ohio, Nebraska, Kansas und auch in Texas, aber nur in ganz, ganz bestimmten Teilen. Das ist lustig. Es gibt Landstriche in Texas, da sind über 25% der amerikanischen Bevölkerung geben an, deutscher Abstammung zu sein, während es im gesamten Bundesstaat gerade mal 8% sind. Und ich meine, Texas ist riesig, ne? Also da gibt es so ein paar richtig konzentrierte Nester. Aber da gibt es ein paar lustige Geschichten dazu. Kommen wir später noch drauf. Aber ja, also
übrigens, der Staat mit dem höchsten Anteil an Menschen, die angeben, dass sie Deutsch-Amerikaner sind, ist Wisconsin. 37,81%.
Genau, und also in Philadelphia gibt es auch recht viel, aber man sieht es halt in erster Linie, wie gesagt, es ist so dieser Mittelwesten in erster Linie, der extrem stark, das, was gerne auch als der Bible Belt bezeichnet wird in den Vereinigten Staaten, was auch nicht von ganz ungefähr kommt, aber da kommen wir alles auch noch drauf zu kommen. Und ich habe so ein paar Zahlen gefunden und die aussagekräftigste oder die ich am beeindruckendsten fand, ist, dass zwischen den Jahren 1830 und 1910 über 4,5 Millionen Deutsche aus den damals deutschen, verschiedenen deutschsprachigen Gebieten und dem, was dann ab 1871 das Deutsche Kaiserreich war, aus diesen Gebieten in die Vereinigten Staaten ausgewandert ist. Und das finde ich insofern spannend, weil 1871 hatte das gerade frisch gegründete Deutsche Kaiserreich 41 Millionen Einwohner. Also bezogen auf die Zahl von 1871 ist jeder 10. Deutsche ausgewandert, beziehungsweise wenn man dann die Zahl von 1910 nimmt, wo dann meine Statistik aufhört, da hatte das Deutsche Reich 64 Millionen Einwohner, also das Deutsche Reich ist auch massiv gewachsen in der Zeit, aber das bedeutet immer noch, einer von 15 Deutschen ungefähr ist in die Vereinigten Staaten ausgewandert, was ja doch ein ordentlicher Brocken ist.
Oh ja.
Und was wahrscheinlich deswegen auch so eine Art wie soll ich sagen, man hat oft das Gefühl, gerade wenn man sich so an Karl May erinnert, dass so eine gewisse Wildwestromantik bei uns Deutschen immer noch verhaftet sind. Ich glaube, es gibt kaum ein Land in Europa, das immer noch so viele Cowboy-Clubs hat. Und natürlich auch mit der ganzen Karl-May-Kultur, den Abenteuerromanen rund um Winnetou, ist da natürlich eine gewisse Wildwest-Romantik, eine Wildwest-Sehnsucht da. Aber wenn man eben bedenkt, dass Mitte und Ende des 19. Jahrhunderts gefühlt jeder irgendwie einen gekannt haben muss, über mindestens ein oder zwei Ecken, der in die Vereinigten Staaten ausgewandert ist, dann lässt sich da wahrscheinlich eine gewisse Verbundenheit allein dadurch schon erklären.
Ja.
Aber wie kam es dazu? Also es gab verschiedene Einwanderer oder sagen wir mal Auswanderungswellen in die Vereinigten Staaten. Prinzipiell beginnt die Zeit der deutschen Einwanderung in die Vereinigten Staaten bereits im 17. Jahrhundert mit den britischen Kolonien in Nordamerika. Speziell im Bereich von dem, was dann Pennsylvania ist. Das waren im 17. Jahrhundert tatsächlich sehr viele Deutsche aus Elsass und Lothringen, weil, naja, ich meine, zum einen, was war zwischen 1618 und 1648 in Deutschland gerade los, Jörg?
Der 30-jährige Krieg.
Ganz genau. Also ein massiv kriegsgeplagtes Europa, aber natürlich ein überwiegend kriegsgeplagtes Deutschland, hat da schon dazu geführt, dass, na, es wurde überall in dieser Zeit in Europa gekämpft. Ne? In England gab es eine kleine Revolution, wo sie dem König den Kopf abgehackt haben. Frankreich war involviert, Spanien hat gegen die Niederlande Krieg geführt, Dänemark war involviert, Schweden war involviert. Gefühlt hat überall in Europa der Krieg getobt, aber ganz speziell in Deutschland oder in den Gebieten des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation. Und dass da sehr viele beschlossen haben, in einer neuen Welt ihr Glück zu versuchen, es dürfte wahrscheinlich nicht großartig überraschen.
Oh ja.
Und vor allem aber kam eine sehr große Auswandererwelle ab 1648 tatsächlich, also als der 30-jährige Krieg vorbei war, ganz speziell aus den Bereichen Elsass und Lothringen, weil diese Gebiete an Frankreich abgetreten werden mussten nach dem 30-jährigen Krieg und die deutsche Minderheit im jetzt französischen Elsass und Lothringen, der ging es vielleicht nicht ganz so gut. Lass es mich mal einfach so ausdrücken.
Ja, mhm.
Einige wanderten aus wegen ihres Glaubens. Und da fallen vor allem zwei ganz besondere Gruppen, die auch heute vielleicht noch bekannt sind. Die eine vielleicht mehr als die andere. Das eine waren die Mennoniten und das andere waren die Amischen. Die Amisch, kennt man heute, haben sich dann auch vor allem zunächst im Bereich von Pennsylvania niedergelassen. Sie gibt es heute noch. Sie sind immer noch eine sehr abgeschottete, wie sollte man das sagen, eine sehr geschlossene Gemeinschaft, die auch eine ganz besondere Sprache spricht, der auch im Allgemeingebrauch recht verbreitet ist, so als Begriff. Das ist das Pennsylvania Dutch. Und an dieser Stelle schon mal auch eine Einordnung. Es heißt zwar Pennsylvania Dutch, es hat aber nichts mit Niederländisch zu tun.
Ja, das ist korrekt.
Wie sich das ergeben hat letztendlich, das sind sich selbst amerikanische Amerikanistikforscher nicht so ganz einig, woher das kommt. Aber es ist wohl so, dass so ab dem 17. Jahrhundert und dann auch bis ins späte 19. Jahrhundert rein es üblich war, dass all das, was irgendwie so grob aus dem deutschsprachigen Raum kam, ob es jetzt Deutsch war oder ob es jetzt Elsass-Lothringen französisch war, ob es jetzt schweizerisch oder österreicherisch war, ob es jetzt belgisch war oder eben niederländisch. Es wurde einfach alles als Dutch bezeichnet, also als Verballhornung von Deutsch. Da kommt es hier. Und dementsprechend auch ist es durchaus so, dass wenn man sich den Film Predator anguckt und sich fragt, warum Arnis Charakter Dutch genannt wird, dann bezieht sich das wahrscheinlich auf seine Abstammung und auf seinen dicken Akzent. Also ja, Dutch war dann auch ein sehr üblicher Rufname, so wie es im Wilden Westen später dann auch Doc war, als der Kerl, der deutscher Abstammung ist, Dutch. Also da war schon die erste Welle auf jeden Fall, sehr viele vom Glauben verfolgte in der alten Welt. Ja, der 30-jährige war ja auch in erster Linie ein Glaubenskrieg. Sehr viele aber auch, die ihre Heimat verloren haben durch die verschiedenen Söldnerbanden und dergleichen, die halt die Ländereien geplündert haben, aber auch Bauern, die sich mit ihrem Landerwerb nichts mehr verdienen konnten. Und gerade da haben sich viele auch, um sich die Passage zu verdienen, die mehr war als so ein Bauer in einem Jahr in Deutschland oder in den deutschen Reichsteilen erwerben konnte, um sich das finanzieren zu können, haben sich, es gibt so Schätzungen, mehr als 50, fast 60% der Auswanderer in dieser Zeit als Schuldknechte verdient. Das heißt also, meistens hat diese Überfahrt die Hudson's Bay Company oder eine andere britische Handelsgesellschaft organisiert. Und sie mussten sich quasi als Schuldknechte verschreiben, indem sie gezwungen waren, für eine bestimmte Zeit in Gebieten, die zur Hudson's Bay Company gehörten, zu arbeiten, bis sie ihre Schuld abgegleistet haben. Also Hanf anbauen, Getreide anbauen, Teer herstellen, meistens ziemliche Drecksjobs, die sie da machen mussten. Mhm. Die ersten deutschen Siedler übrigens, die sich bereits in den Vereinigten Staaten niederließen, kamen bereits so 1607, 1608 in die Vereinigten Staaten. Das war aber nicht so ganz günstig, denn die haben sich in dieser Kolonie namens Jamestown in Virginia niedergelassen. Und diese Kolonie ist bekannt dafür, dass die verlassen war und kein Kolonist würde jemals wieder gesehen. Roanoke ist da so ein geflügeltes Wort. Können wir vielleicht mal eine kleine Minifolge dazu machen. Hat jetzt aber hier nichts damit zu sagen. Dann gab es noch im 18. Jahrhundert eine größere Siedlungswelle, wo dann speziell auch die Einwanderung nach Pennsylvania nochmal stark zugenommen hat. Vor allem aus den immer noch von sehr religiösen Spannungen geplagten Pfalz. Oder wie es halt im englischen Sprachgebrauch verwendet wird, the Palatine Area. Das sind also die Palatine Germans. Am Anfang waren das Hugenotten, also eigentlich Franzosen, aber da kamen dann auch später protestantische Deutsche dazu. Und die siedelten sich dann natürlich erstmal in den Gegenden an, wo bereits viele Deutschen waren, also in Virginia, in Pennsylvania. Wohlgemerkt, wir sprechen hier noch von der Zeit mit den 13 ursprünglichen Kolonien, das ist alles noch sehr Ostküsten geprägt. 1775 brach dann der amerikanische Unabhängigkeitskrieg aus. Auch da waren Deutsche beteiligt, lustigerweise auf beiden Seiten. Zum einen waren da natürlich die Pennsylvania-Deutschen, die in sich an offenbar auch sehr gespalten waren, ob die lieber den Verbleib bei der britischen Krone oder lieber die Unabhängigkeit haben wollen. Tendenziell müssen sich aber mehr wohl für die Unabhängigkeit ausgesprochen haben. Aber auch auf britischer Seite sind sehr viele Deutsche wegen dem Unabhängigkeitskrieg in die Vereinigten Staaten gekommen, weil deutsche Söldner im Dienste der britischen Armee standen. Also allein aus Hessen-Kassel gab es wohl mehr als 12.000 Soldaten und insgesamt wurden wohl aus deutschen Fürstentümern 30.000 Soldaten in die Vereinigten Staaten geschickt, um auf britischer Seite im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg zu kämpfen. Und es gibt da ein paar lustige Anekdoten aus dieser Zeit. Eine ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Es muss in dieser Zeit einen Bäcker gegeben haben in Pennsylvania, wohl einen recht erfolgreichen, einen recht reichen, der deutscher Abstammung war und der sich bereit erklärt hat, die Revolutionsarmee von George Washington mit Brot zu versorgen, aus seiner eigenen Kasse. Er war nicht in der Lage, im Krieg zu dienen, weil er offenbar ein bisschen lahm war, aber er hat gesagt, er kann für die Soldaten Brot backen und er stellt die Verpflegung für die Soldaten sicher, ohne dass man ihn dafür bezahlen müsste, was ganz gut war, weil die Revolutionsarmee war knapp bei Kasse. Und als dann einige hessische Söldner gefangen genommen wurden, Kriegsgefangenschaft gerieten, muss dieser Bäcker zu George Washington gegangen sein und gesagt haben, das sind meine Landsleute, lass mich mit ihnen reden. Bevor wir die jetzt foltern oder sonst irgendwie verhören, lassen wir sie lieber laufen und ich überzeuge sie, dass sie einfach zu uns überlaufen. So frei nach dem Motto, er ist dann zu ihnen hingegangen und hat ihnen gesagt, naja, ihr habt jetzt die Wahl, ihr könnt jetzt für einen fremden König, der nicht mal euer eigener Herr ist, in einem fernen Land, fern der Heimat sterben, oder ihr könnt einfach hier bleiben und ein neues Leben anfangen.
Mhm. Ja, also klingt.
Und da müssen wohl mehrere tausend deutschstämmige Söldner müssen infolgedessen dann von der britischen Armee zu den Amerikanern übergelaufen sein, um in den Vereinigten Staaten zu verbleiben. Also schon eine ganz nette Geschichte. Der Bäcker hieß Christoph Ludwig. Gebürtig in Gießen, kam dann rüber und.
Und an dieser Stelle können wir natürlich auch nicht auslassen, einen der berühmtesten Deutschen aus dieser Zeit auf Seiten der Unabhängigkeitsbewegung, natürlich Baron von Steuben, der die Kontinentalarmee quasi erst richtig aufgestellt und sie damit kriegstauglich gemacht hat, im Winterlager von Valley Forge, dem übrigens heute in New York noch eine Parade gewidmet ist, die Steuben-Parade.
Mhm. Ja, und auch der preußische Major Bartholomäus von Heer hat die Kavallerie von George Washington kommandiert. Also da war auch schon sehr viel dabei. Was ich an dieser Stelle auch erwähnen möchte, wir sind ja ein Podcast, der über Geschichten, Legenden und Mythen des Wilden Westens berichtet. Und ich muss eine Legende jetzt an dieser Stelle ansprechen, die sich ganz, ganz, ganz hartnäckig hält.
Oh ja, ich weiß schon, was du meinst.
Ja, die Mühlenberg-Legende, ne? Die Sache mit der Amtssprache. Es verbreitet sich, und zwar teilweise auch immer noch in großen deutschsprachigen Medien, also ich habe vor nicht allzu langer Zeit diese Behauptung auch wieder im Fokus gesehen, dass es quasi mal vor dem Kongress zur Abstimmung gekommen ist, ob Deutsch als Amtssprache in den Vereinigten Staaten eingeführt wird. Und diese Abstimmung ist angeblich nur an einer einzigen Stimme gescheitert. Und es wird auch immer gerne gesagt, diese eine Stimme, das wäre ein Abgeordneter gewesen im Kongress, der selber deutscher Abstammung war, ein Frederik Mühlenberg, der den Antrag abgelehnt hat, nein, Deutsch soll nicht als Amtssprache eingeführt werden, um die deutschen Einwanderer zu ermutigen, schneller Englisch zu lernen.
Ja.
Diese Behauptung mag sogar stimmen. Was nicht stimmt, ist die Sache mit der Amtssprache. Das ist eine Legende, die hat ein gewisser Franz von Löhr 1847 in einem Buch veröffentlicht, aber auch keine Quellen angegeben dafür. Was Fakt ist, war, dass im Januar 1794 hat eine Gruppe von in Virginia ansässigen deutschen Bauern eine Petition an den Kongress geschickt, nicht um Deutsch als Amtssprache einzuführen, sondern in dieser Zeit haben die noch recht relativ jungen Vereinigten Staaten in den Bundesstaaten die Gesetzestexte verbreitet als kostenloses Büchlein, damit jeder über die föderalen Gesetze, die in den Vereinigten Staaten gelten, Bescheid weiß. Aber dieses Büchlein gab es nur auf Englisch. Und deswegen haben die deutschsprachigen Bauern von Virginia eine Petition eingereicht, um dieses Buch auf Deutsch zu übersetzen und zu verbreiten. Also es ging nicht darum, dass es als offizielle Amtshandlung oder Amtssprache eingeführt wird. Es ging nur darum, ob die Gesetzestexte, die in diesem Buch verbreitet wurden, auch auf Deutsch verbreitet werden können.
Yep.
Und die Abstimmung war nicht darüber, ob das gemacht werden soll oder nicht. Die Abstimmung war darüber, ob das auf die Tagesordnung genommen werden soll oder nicht. Also ob da überhaupt hier drüber diskutiert werden soll. Und sie haben halt beschlossen, sich damit nicht zu befassen.
Ja. Übrigens hier noch ein Fun Fact. Die Vereinigten Staaten haben bis heute keine in der Verfassung festgeschriebene Amtssprache.
Das ist richtig.
Das Näheste, was da dran kommt, ist eine Executive Order von März 2025. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, auf wessen Mist das gewachsen ist, dass Englisch die offizielle Amtssprache ist. Aber auch das ist nur eine Executive Order. Nicht verfassungsmäßig die Amtssprache der Vereinigten Staaten.
Genau, es ist quasi eine de facto Amtssprache, aber keine de jure. Also es ist nicht von irgendeiner rechtlichen Seite her gedeckt oder gestützt, dass es die Amtssprache ist. Wo die Geschichte der deutschen Einwanderer in die Vereinigten Staaten und jetzt auch vor allem in den Wilden Westen erst so richtig Fahrt aufnimmt, ist in den 1830er Jahren. Da kommen ein paar Aspekte zusammen, aber den Ausschlag gibt ein gewisser Gottfried Duden. Nicht verwandt oder verschwägert mit Konrad Duden, aber ein 1785 in Remscheid geborener deutscher Arzt, der bereits 1824 in die Vereinigten Staaten auswanderte und von dort dann weiterzog bis nach St. Louis. 1824 ist St. Louis in Missouri so ziemlich die westlichste Grenze noch, die die Vereinigten Staaten haben. Ja, im Louisiana Purchase ist zwar bereits westlich des Mississippi das ganze Land an die Vereinigten Staaten gefallen. Wer da mehr dazu wissen will, soll sich unsere Folge zur Lewis und Clark-Expedition anhören. Und es gab zwar in der Zeit schon immer wieder, gerade in den 1820er Jahren, so Trapper- und Scout-Expeditionen in diese Gebiete, vor allem in das, was heute Wyoming und die Dakotas und dergleichen sind, für Fallensteller und dergleichen. Aber es gab keine großartige Siedlung. Die Siedlungsgrenze der Vereinigten Staaten, die Frontier sozusagen, die endete in Missouri. Und dort ließ sich jetzt dieser Gottfried Duden nieder. Duden kehrt bereits nach 3 Jahren, 1827, nach Deutschland zurück, lässt sich in Bonn nieder und veröffentlicht dann da ein Buch mit dem Titel Bericht über eine Reise nach den westlichen Staaten Nordamerikas und einen mehrjährigen Aufenthalt am Missouri in den Jahren 1824 bis 1827. Rollt einem richtig von der Zunge. Ne?
Also, oh ja. Yeah.
Und ich liebe es, im Vorwort der englischen Übersetzung dieses Buch heißt es, es sei ein Meisterwerk der Propagandaliteratur. Duden verwob geschickt Realität mit Poesie, Erfahrungen mit Träumen und verglich die Freiheit der Wälder und der demokratischen Institutionen in Amerika mit der sozialen Enge und der politischen Verwirrung in Deutschland. Er glorifizierte den Alltag des Pionierlebens. Haben wir in der Zeit viele gemacht.
Mhm.
Aber das sollte sich als bezeichnend erweisen. Er ist nicht der Einzige, der diese Art von Literatur gebracht hat. Aber in den 1830er Jahren gerät Deutschland oder eben die deutschsprachigen Gebiete, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation gibt es ja zu diesem Zeitpunkt bereits seit fast 20 Jahren nicht mehr, 15, nach den Napoleonischen Kriegen. Und in den 1830er Jahren herrscht massive Unruhe in Deutschland. Also wer Hambacher Fest ist vielleicht dem einen oder anderen noch aus dem Geschichtsunterricht ein Begriff. Ne? Oder,
ja, vor März.
Ja, genau. Also diese teilrevolutionären Bewegungen, die ersten frührepublikanischen Bewegungen in Deutschland und der Versuch, wieder eine deutsche Identität zu finden, ne? Hat in den 1830er Jahren große Bewegung, wird natürlich auch von verschiedenen Obrigkeiten niedergeschlagen. Und weckt in so manchen in dieser Zeit den Wunsch, diese deutschen Ideale, die sie allerdings in der deutschen Heimat nicht ausleben können, in die neue Welt zu tragen. Und da tragen dann solche Bücher wie die von Gottfried Duden bei. Weil in Amerika, da ist die Demokratie, wird die Demokratie gelebt. In Amerika kann jeder sich ein Stück Land greifen und etwas aus sich machen. Und gerade in Missouri, dieses Gebiet an der Frontier, das so, wo die Möglichkeiten in alle Richtungen offen stehen, ist das so eine Art, fast so eine Art gelobtes Land in diesem Kontext. Und da werden Gruppen gebildet wie die Gießener Auswanderungsgesellschaft zum Beispiel. 1833 in Gießen von solchen 1830er Idealisten gegründete Kolonialgesellschaft, die auf die Idee kommen, jetzt in die Vereinigten Staaten auszuwandern und dort eine deutsche Kolonie zu gründen und dort ihre Ideale ausleben zu können. Das ist dann insofern eben interessant, weil ja, zum einen das Deutsche Reich oder die deutschen Gebiete, Europa ist in diesem Zeitpunkt schon extrem dicht besiedelt, vor allem im Vergleich zu Amerika, wo weites Land überall herrscht. Ne? Da haben wir das.
Mhm.
Und es sollte vielleicht dann auch nicht überraschen, dass wenn so hehre Ziele hinter dieser ganzen Angelegenheit stecken, dass es vor allem nicht unbedingt Bauern sind, die da in die Vereinigten Staaten auswandern, sondern Intellektuelle.
Mhm.
Über diese Gießener Auswanderungsgesellschaft, es sind letztlich nicht so viele, die auswandern über diese Gesellschaft, aber sie bilden so in mehreren Transporten, so 500 bis 1000, ich habe da unterschiedliche Zahlen gefunden, sie bilden dann in Missouri eine Keimzelle von deutschen Vierteln, die sehr schnell mit der harten Realität konfrontiert wird. Also es sind Intellektuelle und keine Bauern und jetzt sind sie da an der Frontier, wo man hart arbeiten muss, um irgendwie um die Runden zu kommen. Also diese ganzen idealistischen Vorhaben mit einer deutschen Kolonie, die scheitern. Im englischen Sprachgebrauch werden übrigens diese Missouri-Viertel von deutschen Intellektuellen gegründeten Gegenden, wurden da gerne als The Latin Quarters oder Latin Settlements bezeichnet. Nicht, weil die irgendwie aus diesen lateinamerikanischen oder eben romanischen Sprachraum kommen, sondern weil das halt alles Gebildete waren, die halt Latein gesprochen oder Latein gekonnt haben.
Nicht umsonst trägt die Stadt Milwaukee in der Zeit auch den Beinamen The German Athens. Immer diese Altphilologen.
Es ist eine interessante Bildungselite, die da nach Amerika, eine deutsche Bildungselite, die nach Amerika auswandert. Insofern sollte es vielleicht nicht wundern, dass Friedrich Münch, einer der Gründer dieser Gießener Auswanderungsgesellschaft, dann später auch zu einem der Gründer der Republikanischen Partei wird, dann in den 1850er Jahren. Da komme ich aber noch später noch dazu. Mhm. Aber auf jeden Fall, also gerade im Bereich St. Louis und westlich von St. Louis bilden sich dann geschlossene deutsche Ansiedlergebiete. Und auch wenn die nicht über die Gießener Auswanderungsgesellschaft ausgewandert sind, naja, Auswanderer lassen sich dann doch erstmal da nieder, wo Leute sind, die auch die eigene Sprache sprechen. Also wird da Missouri bereits zu einer ersten großen Keimzelle der deutschen Auswanderung. Die zweite Auswanderungswelle steht dann in einem sehr ähnlichen Kontext. Man muss jetzt auch immer dazu sagen, wenn ich sage Auswanderungswelle, soll das jetzt nicht heißen, es kamen nur da Auswanderer und dazwischen nicht. Ne? Also es kamen schon immer wieder kontinuierlich in den Jahren dazwischen schon auch noch Deutsche in die Vereinigten Staaten. Aber in den Jahren dazwischen kommen halt immer mal mehr, mal weniger. Bis zum Jahr 1840 sind vielleicht 160.000 Deutsche in die Vereinigten Staaten ausgewandert. Also das ist jetzt noch nicht so dramatisch. In den 1840er Jahren nimmt diese Zahl dann erstmal stetig zu. Geprägt von einem weiteren Ereignis, das vor allem viele im deutschen Geschichtsunterricht durchgenommen haben.
Der deutschen Revolution von 1848-49.
Genau. Die 48er, genau. Auch hier wieder sehr viele mit republikanischem Gedanken, sehr viele Intellektuelle, die für Demokratie eingestanden sind, die eine Abschaffung der verschiedenen Königreiche und Fürstentümer haben wollen, die zum einen zwar eine deutsche Republik haben wollen. Das ist jetzt eben die Märzrevolution. Vorher hatten wir jetzt den Vormärz, jetzt sind wir in der Märzrevolution. Das heißt, auch hier kommen sehr viele Auswanderer in die Vereinigten Staaten, auch hier wieder sehr, sehr stark von einer Bildungselite geprägt.
Einen davon haben wir gleich am Anfang schon genannt, Karl Schurz, war nämlich ein deutscher Journalist, der sich sehr stark engagiert hat in der 1848er Revolution, dann vor der preußischen Armee geflüchtet ist, dann noch kurz in Spandau vorbeigeguckt, seinen Professor aus dem Knast geholt, ihm geholfen abzuhauen und dann über Frankreich und in die USA geflüchtet ist.
Was übrigens sehr geholfen hat, diesen Leuten sehr geholfen hat oder Mittel und Wege gegeben hat, um in die Vereinigten Staaten zu kommen, das war der sogenannte Weinzer Adelsverein oder auch der Verein zum Schutze deutscher Einwanderer in Texas. Es hatte sich nämlich irgendwie mal wieder aus einer solchen lobhudelnden Denkschrift, in dem Fall war es ein österreichischer Major, Christian von Neuleining in Westerburg, der Texas in dem Fall als die Hochburg der Demokratie und als das wahre freie Ideal gelobt hat, zu diesem Zeitpunkt ja noch Republik Texas, noch nicht mal Vereinigte Staaten. Und ab 1842 organisierte dieser Mainzer Adelsverein, von Adligen gegründet, aber nicht unbedingt an Adlige gerichtet, ermöglichte quasi die Auswanderung von Deutschen nach Texas. Auch hier war der Gedanke, dass das eine Art Kolonialgesellschaft wird. Sprich, wir holen deutsche Einwanderer in diese Gebiete, die dann Plantagen aufbauen und dann die Produkte, die sie da anbauen, wie Zuckerrohr, Baumwolle und dergleichen, was es ja in Deutschland nicht gibt, die dann wieder zurück nach Deutschland exportieren können. Da wurden auch Aktien verkauft, um das zu ermöglichen, über den Verkauf dieser Aktien dann Leute die Auswanderung nach Texas zu ermöglichen, damit sie sich dann dort niederlassen können. Also allein über diesen Mainzer Adelsverein sind 8000 Deutsche nach Texas ausgewandert. Was nicht ganz so erfolgreich war, wie sie ursprünglich erhofft hatten. Also sie haben angefangen, diese Anteile zu verkaufen, bevor sie überhaupt von der texanischen Regierung Ländereien zugesprochen bekommen haben, an denen sie sich überhaupt niederlassen dürfen. Es war also so ein bisschen schwierig. Aber einige Ortschaften, die auch heute noch sehr deutliche, deutsch klingende Namen haben, werden in dieser Zeit in Texas gegründet. Zum Beispiel wird im Mai 1846 ein Ort gegründet namens Friedrichsburg, das heutige Fredericksburg. Es wird ein Ort gegründet, der damals die große Hochburg der Deutschen in Texas war, nämlich Neubraunfels, was auch übrigens heute noch so heißt, New Braunfels. Ja. Was übrigens sehr interessant ist in dieser Sache ist, was dieser Mainzer Adelsverein ermöglicht ist, Fredericksburg befand sich eigentlich außerhalb der Region, die der Staat Texas, die Republik Texas, dem Adelsverein zugesprochen hatte, weil das eigentlich Indianergebiet ist, weil da die Comanchen waren. Und die Comanchen waren zu dem Zeitpunkt, also die Republik Texas hatte des Öfteren Auseinandersetzungen mit den Comanchen. Es lief nicht immer ganz rund mit denen. Und einer der Organisatoren des Mainzer Adelsvereins, Ottfried Hans Freiherr von Mäusebach, trat mit den Comanchen oder einigen Stämmen der Comanchen in der Gegend in Verhandlungen und handelte quasi mit denen einen Deal aus, dass die Deutschen sich in diesem Gebiet, das eigentlich die Comanchen beanspruchten, sich niederlassen können und sie sich dafür verpflichten, von den Natives Waren abzukaufen. Das heißt also, sie verpflichten sich, mit den Comanchen Handel zu treiben und Felle und Lebensmittel von denen zu erwerben, während diese im Gegenzug die deutschen Siedlungen von Überfällen und Plünderungen verschonen. Das ist deswegen erwähnenswert, weil wir hatten ja erst kürzlich das mit den Indianerkriegen. Es ist einer der wenigen Verträge zwischen Siedlern in den Vereinigten Staaten und Natives direkt, von dem beide Seiten sagen, nie gebrochen wurde. Und das ist auch etwas, das auch heute noch, zumindest in der Region Fredericksburg, sie sich ganz hoch auf die Fahnen schreiben. Aber was natürlich das Ganze bewirkt, wie gesagt, wir haben jetzt also hier so ein paar deutsche Zentren. Wir haben jetzt Missouri, sehr großes Zentrum. Wir haben, gut, Pennsylvania ist jetzt nicht der Wilde Westen, aber Texas ist so ein gewisses Zentrum. Und das erklärt dann auch, warum es in Texas diese paar gebündelten Flecken gibt, wo es ganz, ganz viele Deutsche gibt, während drumherum alles eher diese Anglo-Texano-Mexicano-Prägung hat. Mhm. Aber wo es viele Deutsche gibt, gibt es auch viele Vereine. Und ich finde das immer so sehr lustig. Ja. Ich finde das immer so lustig. Also es gibt, die Deutschen schreiben, ein Vorteil, dass so viele Intellektuelle in die Vereinigten Staaten ausgewandert sind in dieser Zeit, ist, dass sehr viele lesen und schreiben konnten. Und selbst wenn es Bauern waren, die ausgewandert sind, es waren Intellektuelle da, die als Lehrer fungieren konnten und die Leute ausbilden konnten. Das heißt also, deutsche Einwanderer verfügten im Schnitt über ein überdurchschnittlich hohes Bildungsniveau. Und das schlägt sich unter anderem auch an der Vielzahl an deutschsprachigen Zeitungen nieder, die wirklich überall in den Vereinigten Staaten gegründet wurden und die teilweise bis heute noch existieren.
Es gibt übrigens heute noch den Witz, wenn sich 7 Italiener treffen, reden sie über gute Küche. Wenn sich 7 Franzosen treffen, reden sie über die Liebe. Wenn sich 7 Deutsche treffen, gründen sie Verein.
Und ich habe da so eine schöne Anekdote, die da erzählt wird. Im Jahr 1846 treffen sich 8 Immigranten, es sind 8, nicht 7, in Neubraunfels in einem Park, der heute noch der Sängerpark genannt wird, und gründen einen Verein, um traditionelle deutsche Volkslieder zu singen. 1850 bildet sich dann auch der Sängerchor Germania in Fredericksburg, Texas, und kurze Zeit später gibt es auch diverse andere Vereine in San Antonio, in La Grange, in Sisterdale, sodass die dann irgendwann zusammenkommen und am 4. Juli 1853 zum Unabhängigkeitstag der Vereinigten Staaten in Braunfels beschließen, das erste Sängerfest zu veranstalten.
Ja, okay.
Es bildet sich der German Texas Sängerbund, also ja, er heißt German Texas Sängerbund, wo sich die gesamten deutschen Gesangsvereine in Texas organisieren und beschließen, sich jährlich zu treffen für Sängerfeste. In den 1870er Jahren sollte das Sängerfest in Galveston ausgetragen werden und sollte bereits über 10.000 Leute anlocken. Das deutsche Sängerfest war eine Art Mardi Gras von Texas. Wird übrigens heute noch veranstaltet. Das findet inzwischen in San Antonio statt und findet inzwischen jährlich statt. Es gibt bereits über 130 Inkarnationen. Also letztes Jahr 2025 hat das 133. Sängerfest of Texas German Choirs stattgefunden.
Ja, okay.
Finde ich. Aber es gibt natürlich auch Schützenvereine und dergleichen. Es gibt Jodelgruppen. Ich hab Artikel gesehen, wo sie sich zum Jodeln im Tirolhaus in San Antonio, Texas treffen. Also nicht San Antonio, Texas, das war in St. Louis, Missouri. Entschuldigung. Also ja, die Deutschtümelei war da schon sehr etabliert.
Hi, an dieser Stelle meldet sich der Siebi aus der Zukunft zu Wort. Ich sitze gerade beim Schneiden und mir ist gerade an dieser Stelle aufgefallen, dass ich einen wesentlichen Aspekt ziemlich vergessen habe oder nicht hinreichend erwähnt habe. Und zwar auch, natürlich sind auch nach 1848 sehr viele Deutsche in die Vereinigten Staaten ausgewandert. Da gab es mehrere unterschiedliche Methoden. Es haben tatsächlich auch ab den 1850er Jahren verstärkt Auswanderergesellschaften oder Vereine oder Gesellschaften, die explizit angeboten haben, Leuten beim Auswandern zu helfen, sie beim Auswandern zu unterstützen, die Überfahrt gebucht haben, die Ankunft arrangiert haben und dergleichen. Da gibt es Zeitungsinserate aus dem Jahr 1853, habe ich ein schönes Beispiel gefunden, aus der Landshuter Zeitung vom 3. Februar 1853, wo eine Auswandereragentur von R. Wagner in Landshut explizit die Schiffsgelegenheit für Auswanderer von Bremen nach allen Seehäfen von Amerika ermöglicht. Sowohl als Segel- als auch vorzüglichen Dampfschiffen. Die Abfahrt nach New York findet jeden Monat zweimal am 1. und 15. regelmäßig statt. Und es wird auch noch erwähnt, dass nähere Auskünfte und der Abschluss von künftigen Verträgen über den bevollmächtigten Agenten abgewickelt werden können. Also, wie gesagt, wurde eifrig beworben und über solche Wege haben auch sehr viele Deutsche ihren Weg in die Vereinigten Staaten gefunden. Oft war es so, wenn zum Beispiel die Familie verarmt war oder die Familie keine Aussichten haben, hat oft die gesamte Familie zusammengelegt, damit ein oder zwei Mitglieder ihrer Familie in die Vereinigten Staaten kommen können, in der Hoffnung, dass die dann in den Vereinigten Staaten genug Geld verdienen, das in die Heimat zurückschicken und dort dann die Familienmitglieder finanzieren können, damit die nachkommen. An dieser Stelle möchte ich mich sehr bedanken bei Manfred Hofmeister und den Heimat- und Geschichtsfreunden Griesbach. Die haben tatsächlich ein Buch herausgegeben über einen Auswanderer aus dieser Gegend, Matthias Kleeberger, der sich aus Niederbayern, aus der Gegend von Griesbach in die Vereinigten Staaten begeben hat und dann in Ohio niedergelassen hat. Sehr schönes Schriftstück. Und da sind auch einige sehr wunderschöne Beispiele dabei, wie das in der Zeit funktioniert hat. Vielen herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle. Was auch war allerdings, man hört das meistens, dass es überwiegend bei den Iren der Fall war, aber man darf nicht vergessen, dass es in Deutschland auch passiert. Ihr habt es mit Sicherheit gehört, in den Iren, da waren ja nach der irischen Potato Famine sehr viele in solchen sogenannten Arbeitshäusern untergebracht, Workhouses, und es war für die Leute teilweise, also für die Betreiber dieser Workhouses oder für die neuen Eigentümer des Landes war es oft einfacher, denen ein Ticket in die Vereinigten Staaten zu bezahlen und die in die USA zu schippern, die quasi zu einem Problem der Vereinigten Staaten zu machen, als weiterhin für ihre Unterkunft in Workhouses zu bezahlen. Sowas in der Art ist in Deutschland auch passiert. Zum einen, wer in Deutschland vorbestraft war, speziell in den 1850er Jahren oder in den verschiedenen deutschen Reichsteilen, und Bayern war da zum Beispiel keine Ausnahme, der hatte unglaubliche Probleme damit, irgendeiner Form wieder Anstellung zu bekommen. Keine Anstellung, machte sich gleich wieder strafbar als Landstreicher oder dergleichen sehr schnell und er hatte keine Aussichten mehr. Körperverletzung, Wilderei, all diese Dinge konnten bereits Auslöser dafür sein, dass man keine Arbeit, keine Anstellung mehr bekommt und damit auch keine Aussichten mehr hatte. Und teilweise ging das sogar noch ein Stück weiter, nämlich es wurden teilweise auch von gesamten Gemeinden, die Zuchthäuser betrieben haben, Geld zusammengelegt, um die Gefangenen lieber in die Vereinigten Staaten zu schippern, weil es günstiger war, denen ein Ticket in die Vereinigten Staaten zu bezahlen, als sie im Zuchthaus aufzubewahren. Da gibt es ein wunderschönes Beispiel, das ich gefunden habe, dass zum Beispiel im hessischen Großzimmern 1846, also vor der 48er Revolution, die Stadtväter der Gemeinde zu dem Schluss gekommen sind, dass es billiger ist, den inhaftierten Hessen da in ihrem Gebiet eine Überfahrt nach Amerika zu ermöglichen, als sie weiterhin im Gefängnis unterzubringen. Und deswegen wurden dann reihenweise Leute, die im Zuchthaus gesessen sind, auch in die Vereinigten Staaten geschippert. Manchmal hat man ihnen noch eine Bibel in die Hand gedrückt und so sagt, ja, hier, habt mal Glück da drüben. Und auch auf diese Art und Weise sind auch in Deutschland nicht ganz so freiwillig sehr viele Leute in die Vereinigten Staaten gekommen.
1848, 49 ist aber auch aus amerikanischer Sicht ein interessantes Jahr. Wir haben die 48er in Deutschland, aber was sind die 49ers in den USA?
Der große Goldrausch.
Genau. Da ist es natürlich ungünstig für die Deutschen, gerade zu dem Zeitpunkt zu kommen. Ne? Für den Goldrausch der 49ers verkaufen ja die Leute alles Hab und Gut, was sie haben und machen sich auf dem Oregon Trail auf an die Westküste, um sich da niederzulassen und ihr Glück zu suchen. Das Problem ist, dass diese 48er Deutschen, die rüberkamen, die haben bereits all ihr Geld ausgegeben, um überhaupt nach Amerika zu kommen.
Ja.
Und dementsprechend, es treten zwar auch einige den Weg an die Westküste an, teilweise auch schon Deutsche, die schon länger im Land sind. Die meisten Deutschen allerdings beginnen zwar diesen Oregon Trail, aber lassen sich ziemlich gleich am Anfang in diesen ersten Stationen nieder. Und da kommen wir jetzt in die Gegenden Nebraska, Ohio, also nach und nach, also während der Großteil des Oregon Trails an die Westküste zieht, kommen die Deutschen bis dahin, wo die Oregon Trails losgehen und lassen sich da nieder. Was dann sehr wichtig ist, weil Deutsche sind sehr geschäftstüchtig und machen dann...
Ich wollte gerade sagen, Sebi, aber was ist denn mit dem flüssigen Gold?
Ach so. Ich
kann dir wieder ein paar Namen nennen.
Wir können ein Eberhard paar Namen nennen, ja.
Eberhard Anhäuser, Adolphus Busch, Adolf Kors, Frederick Miller, Frederick Pabst, Joseph Schlitz und Frederick Schaefer. Was haben diese Männer alle gemein?
Sie haben alle eine heute noch bekannte Biermarke in den Vereinigten Staaten begründet.
Richtig, all diese Namen sind nämlich Namen von berühmten Bierbaronen, wie man sie genannt hat, und sie sind alle ungefähr um dieselbe Zeit, plus minus 10 Jahre, in die Vereinigten Staaten eingewandert und haben das getan, was sie besonders gut können und von zu Hause mitgebracht haben und was sowohl die Deutschen im Ausland, also die jetzt Deutsch-Amerikaner, als auch die Einheimischen sehr, sehr gerne mochten. Sie haben Bier gebraut in großen Mengen.
Und das konnten sie auch sehr, sehr gut.
Oh yeah.
Und ich meine, ich habe es ja bereits gesagt, die deutschen Einwanderer galten als überdurchschnittlich gebildet und sehr viele von den Deutschen, die rübergekommen sind, hatten auch bereits irgendeine Art Handwerk gelernt. Also wenn sie nicht gerade Gelehrte waren, waren sie Gelernte. Das heißt, Deutsche waren bereits Metzger, Deutsche waren bereits Bierbrauer, wie du schon sagst. Die waren bereits Bäcker. Und das heißt also, dass diese deutschen Viertel gerade dann hier auch in Nebraska und in Ohio, aber auch noch in Illinois, sehr schnell eine eigene, florierende, gute Wirtschaft hatten. Bezeichnenderweise tut sich es aber nicht so, wie es mit anderen Minoritätsgruppen gewöhnlich ist. Man sollte meinen, dass die aufeinandersitzen und es dann nicht für nötig halten, die englische Sprache zu lernen. Aber man ist offensichtlich, also zeitgenössische Quellen sind tatsächlich sehr erstaunt darüber, dass in Vierteln, wo in 1830 noch ausschließlich Deutsch geredet wurde, in den 1850er Jahren so gut wie keiner mehr Deutsch zu beherrschen scheint. Oder sie halt alle Englisch reden. Mhm. Also die kommen einfach in das Land und passen sich an. Naja, sollte man meinen. Sollte man meinen. Mhm. Aber es ist nicht alles so glimpflich verlaufen, denn es gab durchaus Backlash. Da werden oft die Deutschen und die Iren in einen Haufen geworfen. Aber ein Beispiel dafür, weil du schon auch das Bier erwähnt hast, ist zum Beispiel der Lagerbier-Riot vom 21. April 1855. Weil der Hintergrund ist der, dass so gerade dann in den 1850er Jahren, viele Deutsche lassen sich dann auch in Kansas nieder, im Übrigen in der Zeit, aber gerade in den frühen 1850er, späten 1840er Jahren, wo auch sehr viele Iren in die Vereinigten Staaten gekommen, tritt eine gewisse Feindseligkeit gegen diese Einwanderer zutage, vor allem gegen diese katholischen Einwanderer. Denn die Vereinigten Staaten sind bis zu diesem Zeitpunkt auch immer, es gibt zwar durchaus schon ein paar katholische Nester in den Vereinigten Staaten, aber jetzt so mit den 48ern und in der Folgezeit kommen dann sehr, sehr viele katholische Deutsche und katholische Iren in die Vereinigten Staaten. Davor waren sie überwiegend protestantische Deutsche, die aus Konfessionsgründen ausgewandert sind. Und das Problem ist eben auch, dass woran sich sehr viele dieser Puritaner stören, ist, dass die Deutschen zwar durchaus hart arbeiten, 6 Tage die Woche, aber dann am Sonntag, was machen sie dann am Sonntag, wenn sie beisammen sitzen?
Sie haben frei.
Sie haben frei und sie trinken Bier.
Ja.
Und da bilden sich tatsächlich gegen diese was Katholifizierung des Mittelwestens bilden sich tatsächlich Gruppen. Es ist eine Bewegung, die wird auch gerne als die Know-Nothing-Bewegung bezeichnet oder auch die Native American Party, die eben so sagen, wir wollen diese katholischen Einwanderer nicht im Land, wir wollen diese fremden Einwanderer und Kriegsflüchtlinge und Wirtschaftsflüchtlinge mit ihrer fremden Konfession, die wollen wir nicht hier in den Vereinigten Staaten haben, die passen sich nicht an, trinken am Sonntag Bier, das wollen wir nicht haben.
Und sind dem Papst hörig, diese verdammten Papisten.
diese verdammten Papisten, das wird ihnen dann auch tatsächlich vorgeworfen, dass es Agenten des Papstes sind, um die amerikanischen Werte zu untergraben. Und deswegen bilden sich da gegen Deutsche auch durchaus negative Haltungen, vor allem in Cincinnati, Cincinnati, Ohio, was 40 Jahre später sollte heißen, so bis zu 90% der Leute in Cincinnati, Ohio haben irgendwelche deutschen Wurzeln. Aber in den 1850er Jahren, wo es mal um darum gehen soll, dass Leute zum Wählen gehen, holen diese Know-Nothing-Partei-Angehörigen, wir kennen diese Strategie, wir haben es erst kürzlich gehört wieder, extra aus Kentucky Leute rein und schicken sie in die deutschen Siedlungsbezirke, so den 11. und den 9. Bezirk, wo überwiegend Deutsche ansiedeln in Cincinnati, und wollen sie mit Gewalt davon abhalten, zur Wahl zu gehen, um diesen Papisteneinfluss da zu unterbinden.
Und ja, falls euch das auch noch von Hollywood bekannt vorkommt, ja, genau, das ist der Plot von Gangs of New York, nur eben mit den Iren. Aber
genau.
Historisch gesehen, die Know-Nothings gab es wirklich, die American Natives. Und diese Kämpfe haben auch nicht nur die Iren, sondern auch die katholischen Deutschen betroffen.
Oh ja, und also es wird berichtet, dass es im April 1855 zu Straßenkämpfen gekommen sind, 3 Tage lang, wo sich die Deutschen in ihrem Viertel, das als Over the Rhine auch benannt wird, das Palatine, reinstimmt, die deutschen Siedler sich im 11. und 9. Bezirk von Cincinnati verbarrikadieren und die Nativisten die Barrikaden stürzen mit Kampfschreien "We kill the Dutch". Aber die Deutschen bilden eine Miliz, eine Bürgerwehr, sind disziplinierte Kämpfer und es gelingt ihnen, sie zurückzuschlagen.
Man darf jetzt nicht vergessen, wir sind in den 1850ern. Viele dieser Deutschen kommen aus dem revolutionären Deutschland, wo es schon Barrikadenkämpfe gab.
Ja,
die haben schon Erfahrung.
Die sind durchaus nicht unerfahren, genau. Und April 1855 ist dann auch das, was dann in Chicago als der Lagerbier-Riot bekannt wird. Nämlich um eben diese ganzen Bierstuben und Biergärten, die überwiegend Deutsche betreiben in Chicago zu dieser Zeit, werden die Schanklizenzen, die vorher $50 im Jahr gekostet haben, auf $300 im Jahr erhöht. Also die Schanklizenzen werden von $50, was ungefähr $2000 pro Jahr sind, auf $300 oder was heute über $11,000 im Jahr sind, erhöht. Und es wird ein Bierausschankverbot für Sonntag verhängt.
Oh, das trifft hart.
Und viele deutschstämmige Schankwirte in Chicago halten sich nicht daran, weil die deutschen Einwanderer arbeiten gewöhnlich 6 Tage die Woche hart. Der Sonntag ist der einzige Tag, den sie zum Socializing haben. Und das machen sie halt dann meistens im Biergarten.
Und wenn wir eines gelernt haben über das deutsche Volkswesen, dann nimm ihnen nicht ihr fucking Bier weg.
Aber es werden im April 1855 wegen Verstoß gegen das Sonntagsbierverkaufsverbot über 200 Deutsche verhaftet, Deutsche oder Deutschstämmige. Und es sollte quasi zu einer Anhörung kommen am 21. April, wo Historiker heute sagen, das war wie wenn man ein Datum ausgeschrieben hätte für den Tag, an dem es zum Aufstand kommt. Weil sich natürlich all diejenigen, die sich darüber beschwert haben, dass die verhaftet werden, an dem Tag vor dem Gericht einfinden und protestieren. Chicago hat extra für diese Razzien in Bierstuben eine neue Polizeieinheit geschaffen, die Keimzelle der Polizei von Chicago später werden sollte. Und die bestand aus 80 Leuten, die jetzt diesen Demonstranten entgegengestellt werden. Es fällt ein Schuss, ein Polizist wird am Arm verletzt. Die Polizei identifiziert einen Deutschen namens Peter Martin, der den Polizisten verletzt haben soll. Und der wird dann von den Polizisten getötet. Ja, und dann geht der Rubel erst so richtig los.
Oh yeah. Ja.
Anders als die Iren, die dann immer noch als, naja, eher unerwünschte Subjekte lange behandelt wurden, sollte sich dann die Meinung gegenüber den Deutschen geschichtsbedingt ein bisschen ändern, weil, ja, 1861 kommt und es bricht der amerikanische Bürgerkrieg aus. Und im amerikanischen Bürgerkrieg ist es jetzt so, da macht sich jetzt das Vormärz- und Revoluzzer-Denken der Mehrheit der deutschen Einwanderer und der politischen Führer dieser deutschen Bevölkerungsgruppen in den Vereinigten Staaten bemerkbar, denn, naja, wer dagegen ist, einen König zu haben, wer sich für die Demokratie und für Freiheit für alle ausspricht, der ist tendenziell auch eher gegen Sklaverei. Und wir hatten es ja auch vorhin schon mit dem Gießener Auswandererverein. Also einer der Gründer des Gießener Auswanderervereins, Friedrich Münch, ist Gründer der Republikanischen Partei, die sich explizit die Abschaffung der Sklaverei auf die Fahnen geschrieben haben. Und deswegen bilden sich dann jetzt sehr viele Regimenter. Also in Cincinnati, Ohio, schließen sich fast die gesamten Bezirke zusammen und bilden komplett deutsche Freiwilligenregimenter, die für die Nordstaaten in den Bürgerkrieg ziehen.
Übrigens an dieser Stelle, auch hier taucht er wieder auf, Karl Schurz. Gehört auch zu den Gründern der liberalen Partei, der liberalen Republikaner. Und zu Beginn des Bürgerkriegs meldet er sich freiwillig und dient später als Major General der Volunteers im amerikanischen Bürgerkrieg.
Und in diesem Sinne übrigens auch, wir hatten es ja mit Missouri und Missouri war sehr, sehr stark von Deutschen geprägt. Und Missouri hatte sich zwar auf die konföderierte Seite geschlagen, aber die Mehrheit der deutschen Siedler in Missouri war tatsächlich auf Seiten der Union, war tatsächlich gegen die Sklaverei. Es gibt durchaus einige Ausnahmen. Es gab also auch namhafte Deutsche, die für die konföderierte Seite reingezogen sind. Ein unrühmliches Beispiel ist der Kommandant des konföderierten Gefängnisses in Andersonville, wo furchtbarste Verhältnisse geherrscht haben müssen. Und aus dem übrigens auch der Begriff Deadline kommt. Weil da wirklich eine Linie in den Andersonville hatte in diesem Sinne keine Mauern, aber es hatte Linien außen um die Grenzen der Inhaftierten gezogen. Und wer über diese Linie getreten ist, der wurde erschossen. Das war die Deadline. Die war ziemlich drastisch. Also ja, nicht unbedingt ein rühmliches Beispiel, aber ja, dadurch, dass dann Deutsche im Bürgerkrieg gekämpft haben und dann die Union auch den Bürgerkrieg gewonnen hat, haben dann Deutsche doch eigentlich einen ziemlich guten Ruf genossen dann mit der Zeit. Und das sollte sich in der Zeit danach wirklich umschlagen in ein, naja, als dann auch die ganzen Brauereien, Coors, Miller, Papst, Schlitz, Anheuser-Busch, werden populär in den gesamten Vereinigten Staaten. Anheuser-Busch entwickelt in den 1870er Jahren eine Technologie, die es möglich macht, Kühlwägen zu bauen. Also er fördert die Erfindung des Kühlwagens, der es möglich macht, gekühltes Bier mit der Eisenbahn in andere Bundesstaaten zu transportieren. Das ist der große Durchbruch von Anheuser-Busch als Brauerei und damit auch der Ruf des deutschen Biers, der sich dann in den gesamten Vereinigten Staaten verbreitet. Ne?
Ja, und bis heute anhält, auch wenn das berühmteste Produkt von Anheuser-Busch auch heute noch, vor allem in Europa, sehr umstritten ist. Es gab auch einen Markenrechtsstreit. Es handelt sich nämlich um Budweiser.
Budweiser. Weil er hat es auch einfach in den USA gebraut und es kommt nicht aus Budweiser und es hat nichts mit Budweiser zu tun, aber er hat sich offenbar sehr, sehr bewusst den Namen angeeignet.
Ja, es gab sogar einen Rechtsstreit um den Namen.
Jedenfalls, also nach dem Bürgerkrieg ist dann der Ruf der Deutschen in den Vereinigten Staaten erstaunlich gut, dass sogar so weit führt, dass im Jahr 1872 die Northern Pacific Railroad, wir haben den Namen schon mal gehabt in der Folge mit den ganzen Sioux-Kriegen, die Northern Pacific Railroad versucht in den 1870ern eine zweite transkontinentale Eisenbahn zu bauen. Sie versucht es durch die nördlichen Staaten der Vereinigten Staaten zu legen oder die nördlichen Territorien. Und genau oberhalb des großen Sioux-Reservats, das eben die Dakotas und die Black Hills und alles umfasst, gründen sie einen Ort als Brückenkopf, der sozusagen als Durchgangsort für die Eisenbahn dienen soll. Dieser Ort ist heute die Hauptstadt von North Dakota und heißt Bismarck.
Bismarck.
Und er heißt nicht Bismarck, weil sich da so viele Deutsche niedergelassen hätten. Nein, die Eisenbahn hat den Ort Bismarck genannt in der Hoffnung, dass sich dann sehr viele deutsche Auswanderer, 1871 war ja das Deutsche Reich gegründet worden, mit dem hier Reichskanzler Otto von Bismarck, in der Hoffnung, dass dann die ganzen deutschen Auswanderer, die ja als besonders tüchtige und harte Arbeiter galten, sich in North Dakota in Bismarck niederlassen würden.
Ja.
Die Rechnung ging nicht auf. Die Northern Pacific Railroad ging ziemlich pleite und hat zu einer der größten Wirtschaftskrisen der Vereinigten Staaten zu diesem Zeitpunkt beigetragen. Aber Bismarck wurde dann trotzdem sehr wichtig, als dann in den Black Hills Gold entdeckt wurde und dann das ganze Gold über Bismarck Also zum einen die illegalen, später legalen, legal gemachten Goldgräbersiedlungen konnten dann über Bismarck, das dann außerhalb des Sioux-Reservats war, mit Lebensmitteln und allem versorgt werden. Und das ganze Gold konnte dann nach Bismarck geschafft und von dort aus dann an die Ostküste und in den Rest der Vereinigten Staaten weggebracht werden. Also Bismarck sollte dann einen wichtigen Brückenkopf einnehmen. Er sollte nicht den großen Anteil an deutschen Einwanderern bekommen, wie sie sich erhofft haben, aber, wie gesagt, das zeugt schon sehr davon, dass der deutsche Ruf zu dem Zeitpunkt sehr gut war. Mhm. Der sollte dann 40 Jahre später allerdings ziemlich leiden.
Ja. Übrigens, auch hier an dieser Stelle kann ich ihn noch mal einwerfen. Im Jahre 1878 wird Karl Schulz nämlich Innenminister. Mhm. Der Vereinigten Staaten. Und ist damit meines Wissens nach der gebürtige Deutsche mit dem höchsten politischen Amt.
Ja.
Der, für lange Zeit, glaube ich, oder? War Kissinger jetzt auch noch Innenminister? Außenminister. Kissinger war Außenminister.
Ja. Ja, gut. Genau. Ja. Aber auf jeden Fall, ja, genau. Tatsache ist allerdings, dass dann ab 1910 rum der Ruf der Deutschen sehr leidet, weil plötzlich ist es dann nicht mehr so cool, deutsch zu sein.
Mhm.
Es bricht nämlich der Erste Weltkrieg aus.
Ja.
Und die Vereinigten Staaten waren spätestens, als die Lusitania 1915 versenkt wurde, nicht mehr so ganz so gut auf Deutsche zu sprechen. Im Gegenteil, viele Deutsche und Deutschstämmige in den Vereinigten Staaten werden dann schnell mal verdächtigt, hier imperialistische Spione zu sein, im Sinne des Kaisers zu arbeiten. Es kommt zu deutschen Internierungscamps. Das heißt also, da ist schon eine erste Bewegung da, wo man sagt, ja, vielleicht hänge ich nicht so an die große Glocke, dass ich deutscher Abstammung bin. Das sollte sich dann nach dem Ersten Weltkrieg auch nicht weiter bessern, denn in den 1920er Jahren kommt eine weitere Bewegung auf den Plan, unter denen Deutsche sehr zu leiden haben.
Ja, nämlich die Abstinenzbewegung.
Die Prohibition, ganz genau. Ja. Alkohol ist illegal und jetzt sind die ganzen Bierbrauer, die ganzen Bierausschankstuben und so weiter nicht mehr so gern gesehen. Worunter auch Neubraunfels und gewisse Regionen in Missouri zu leiden haben, denn das waren die ganz, ganz großen Hermann in Missouri, war zu dem Zeitpunkt eines der größten Weinanbaugebiete und Weinproduzenten der Vereinigten Staaten. Von den ganzen Pfalz-Auswanderern, die sich da niedergelassen hatten und sich sehr gut mit Wein auskannten. Das hat dann massiv gelitten und einer der größten deutschstämmigen Wirtschaftszweige in den Vereinigten Staaten bricht weg. Darunter leidet dann spannenderweise auch die Wirtschaft der Vereinigten Staaten, deswegen dann die Prohibition irgendwann wieder eingestellt wird. Aber bis dahin ist der Schaden schon getan. Und gerade in dieser Zeit fängt es dann an, dass es auf einmal anfängt, ein bisschen cooler zu sein, zu sagen, ich bin Ire oder Italiener. Das waren vorher so mehr die Parias. Aber jetzt, wo es uncool ist, Deutscher zu sein, kann man sich als Ire und als Italiener plötzlich richtig als Aushängeschild raushängen lassen. Ja, ich bin irischer Abstammung, ich bin italienischer Abstammung, ich bin wenigstens keiner von diesen verbrecherischen Deutschen.
Was witzig ist, dass du sagst verbrecherische Deutsche, denn es ist genau diese Zeit, in der vor allem die Iren und Italiener die verschiedenen Formen der organisierten Kriminalität in den USA richtig groß machen.
Ironic, isn't it?
Ja.
Yeah. Aber ja, also dann kann man es raushängen lassen, dass die Italiener und Iren die ehrenhaften, anständigen Kerle sind. Und sagen wir mal so, die politischen Entwicklungen in Deutschland der 1930er Jahre haben auch nicht unbedingt dazu beigetragen, das zu verbessern. Ab den 1950er Jahren ändert sich das wieder. Inzwischen gibt es wieder mehr Leute, die... Also ich wage wirklich zu behaupten, dass der Anteil an den Leuten, die stolz von sich sagen, deutscher Abstammung zu sein, wahrscheinlich heute höher wäre, ohne dass irgendeine zusätzliche Ein- oder Auswanderung stattgefunden hat. Einfach, weil sich mehr Leute dazu zu dem deutschen Erbe bekennen würden. Aber der Urgroßvater hat es schon nicht mehr getan, weil da ist man angefeindet worden dafür und deswegen lässt man es eher auf sich beruhen.
Und ich glaube, hinzu kommt tatsächlich auch die Besatzungszeit, weil da sehr, sehr viele junge amerikanische Männer nach Deutschland gekommen sind für eine gewisse Zeit.
Mhm.
Und da quasi ihre deutschen Wurzeln erst, oder dieses Verhältnis sich gebessert hat durch den Austausch mit der lokalen Bevölkerung.
Genau. Eine Sache habe ich fast vergessen, aber es ist etwas, das möchte ich noch erwähnen. Deutsche sind natürlich auch, ich habe es ja schon gesagt, Deutsche sind, ja, Bierbrauer und natürlich betreiben viele Deutsche da, dann auch große Saloons. Ich habe eine schöne Geschichte gefunden. Das Phoenix House in Neubraunfels in Texas schreibt sich eine Sache ganz, ganz groß auf die Fahnen. Es war 1871 der erste Saloon, der Frauen bedient hat. Ja. Also in unserer Saloon-Folge haben wir es bereits ausgesprochen, dass Frauen in einem Saloon eigentlich, anständige Frauen einen Saloon eigentlich nicht betreten haben, weil es waren anrüchige Orte, in denen Alkohol ausgeschenkt wurde. Aber im Phoenix Saloon in Neubraunfels, Texas, wurde ab 1871 ein eigener Biergarten für Frauen eingerichtet, der eine Glocke hatte, die die Frauen läuten konnten und dann wurden sie auch bedient. Kam man auch Bier ausgeschenkt. Oh. Dieser Phoenix Saloon muss übrigens ziemlich toll gewesen sein. Ne? Also der hatte einen eigenen Graben mit Alligatoren drin und es wurden regelmäßig Dachskämpfe veranstaltet. und 1891 erfindet William Gebhardt, auch ein deutscher Einwanderer, der einen Laden im Hinterzimmer des Phoenix Saloons betreibt, eine der großen texanischen Erfindungen, die für die texanische Küche heute unverzichtbar ist.
Das Chili.
Beziehungsweise genauer gesagt das Chili-Pulver.
Oh, okay.
Also das Texas-Chili gab es schon vorher, aber er findet einen Weg, die Chilischoten zu trocknen und als Chili-Pulver in kleine Dosen zu verpacken und dann zu verkaufen und nahezu unbegrenzt haltbar zu machen. 1891 erfunden von William Gebhardt.
Ja. Übrigens, wo wir gerade bei dem ersten Saloon waren, der an Frauen ausgeschenkt hat. Und ich möchte meinen roten Faden nochmal aufgreifen. Diesmal nicht mit Karl Schulz, sondern mit seiner Ehefrau Margarete Schurz. Die war nämlich sehr, sehr essentiell für die Einführung des Kindergartensystems.
Oh ja.
Oh, und ja. Auch heute heißt das Ding im Englischen Kindergarten. Kindergarten.
Hm. Ja. Und wie gesagt, auch heute noch, wer sich nach Austin oder nach Galveston begibt, in Galveston gibt es immer noch den Sängerfestpark. Und wer nach Austin kommt oder nach Fredericksburg, der kann jedes Jahr immer noch das Sängerfest von texanisch-deutschen Chören genießen, die immer noch deutsche Lieder zum Besten geben. Lieder zum Mitsingen für eine Gemütlichkeit. Also es gibt die Webseite vom Deutsch-Texanischen Sängerbund. Ich packe den Link in die Shownotes. Der ist so putzig, muss ich echt sagen. Ja. Und der neue Braunfels gemischter Chor Harmonie wird 2027 wieder auftreten. sie singen Lieder wie Bier her oder ich fall um. Ein Prosit der Gemütlichkeit ist dabei. Im Himmel, da gibt's kein Bier. In München steht ein Hofbräuhaus. Wir haben's, ja. Mhm. Oh, du lieber Augustin. Rosamunde. Also ne, vom 30. April bis 3. Mai 2026 findet in San Antonio, Texas, das nächste nationale Sängerfest statt. Und also wer sich da hochleben lassen möchte, der eine Seefahrt, die es lustig trällern möchte, mit deutsch-texanischen Chören. Es ist herrlich.
Mhm. Ja.
Ja, das war die Geschichte der deutschen Einwanderer im Wilden Westen.
Zu guter Letzt übrigens noch, wir haben diesmal keine Filmempfehlungen, aber ich habe eine Leseempfehlung. Und zwar Lucky Luke, Band Nummer 102. Letzte Runde für die Daltons. Lucky Luke reist nämlich nach Milwaukee, weil die Bierlieferungen für den Wilden Westen ausgeblieben sind und irgendwie ist es nicht mehr dasselbe ohne Bier. Und in Milwaukee muss er jetzt den Streik der Brauereimitarbeiter klären. Und schaut sich an, es ist ein Sammelsurium an deutschen Klischees. Mhm. Inklusive bei Rot an der Ampel stehen bleiben, obwohl keiner kommt. herrlich, schön, lohnt sich.
Ich habe auch eine Leseempfehlung. Die Zeit hatte am 11. Juni 2022 eine Sammlung erstellt von Briefen deutscher Auswanderer in ihre Heimat. Herrlich ist zum Beispiel hier, ein Hermann Kronemeyer schreibt an seine Frau: Arbeiten tun selten die amerikanischen Frauen. Sie putzen sich, schlendern herum und sollen oft weder stricken noch nähen können. So schnell wie aber auch die Ehen geschlossen werden, so schnell werden sie auch wieder aufgelöst. Überhaupt soll Frau ein sehr großes Recht haben. Wird sie von ihrem Mann geschlagen und sie klagt, so wird er auf gewisse Zeit ins Kerkerhaus gesteckt. War in Deutschland damals noch nicht üblich.
Oh. Mhm.
Ja? Auch, da ist auch ein Brief dabei, dass einer darum bittet, schickt mir doch bitte eine deutsche Frau, die ich heiraten kann. Die amerikanischen Frauen wissen nicht, wie man auf dem Feld arbeitet. Johann Dumsch an seinen Bruder. Lieber Bruder, nun muss ich dir mitteilen, das Verhältnis zwischen Herr und Knecht hier in Amerika. Der Knecht ist hier so wie der eigene Sohn.
Oh, okay.
Es sind einige schöne Briefe dabei. Ich kann da auch gerne einen Link in die Shownotes packen. Es sind ein paar gute Beispiele.
Und auch hier beim Schneiden fällt mir gerade auf die erwähnte Briefe von Auswanderern in die Heimatseite auf der Zeit ist leider hinter einer Paywall. Das hatte ich zum Zeitpunkt der Aufnahme leider vergessen. An dieser Stelle dann eben nochmal ein Shoutout und ein aller herzlichstes Dankeschön an die Heimat- und Geschichtsfreunde Griesbach e.V., die mich dann nochmal im Nachgang nach der Aufnahme, aber noch während des Schneidens kontaktiert haben und noch ein paar interessante Titbits geliefert haben. Ich packe einen Link in die Shownotes auf die Webseite, wo sie ein bisschen was über die aktuelle Veröffentlichung eben zu Matthias Kleeberger, Auswanderung Pionier des 19. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten, geschrieben haben, veröffentlicht haben. Ich packe den Link in die Shownotes, da könnt ihr euch das anschauen. Das ist anlässlich der 1000 Jahre Griesbach dort zusammengetragen worden. Lohnt sich reinzugucken, enthält einige sehr interessante Schriftstücke. Es kann zum Selbstkostenpreis bezogen werden. Für nähere Informationen einfach an den Verein wenden. Nochmal vielen herzlichen Dank an dieser Stelle.
Mhm. Okay, wunderbar. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr uns jederzeit eine E-Mail schreiben an westernunchained@gmail.com. Oder wenn ihr uns unterstützen wollt bei diesem heiteren Unterfangen, euch Geschichten aus dem Wilden Westen zu erzählen, gebt uns doch einen Kaffee aus bei Ko-Fi. Oder noch besser, abonniert uns bei Ko-Fi, dann habt ihr nämlich Zugang zu unseren Bonusfolgen Bits and Bobs, die entweder keine eigene Folge geworden sind oder die wir hier aus diesen Folgen rausgeschnitten haben, weil sie sonst zu lang geworden wären. Ansonsten, Sibi, worüber wollen wir denn dann nächste Folge sprechen?
Reden wir doch beim nächsten Mal über etwas, von dem jeder schon mal wahrscheinlich was gehört hat und das wie eine so riesige, unglaubliche amerikanische Institution steht, so das Sinnbild für den amerikanischen Wilden Westen, das erstaunlicherweise nur ganz, ganz kurze Zeit Bestand gehabt hat, aber nichtsdestotrotz, jeder hat schon davon gehört, einige wichtige und bekannte Amerikaner haben daran mitgemacht. Es geht um das Erschließen des Westens und um die Zeit vor der Eisenbahn und vor dem Telegrafen. Über wagemutige Männer, die abenteuerliche Ritte veranstaltet haben, reden wir über den Pony Express beim nächsten Mal.
Der Pony Express, wunderbar. Ich freue mich und bis dahin wünsche ich euch einen guten Morgen, einen guten Tag, einen guten Abend, wann immer ihr das hört und verbleibe mit Prost.
Bleibt fest in Sattel, Amigos und Amigas, und trinkt einen auf unsere deutsch-amerikanischen Verwandten in den Vereinigten Staaten. Eine Seefahrt, die ist lustig. Macht's gut, Leute. Ciao.
Ciao.